und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Go Global Bremen Business Talks. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und in der heutigen Episode geht es um das neue Sorgfaltspflichtengesetz, auch bekannt unter dem Namen Lieferkettengesetz, das in Kürze in Kraft treten soll. Welche Konsequenzen sich aus dem Gesetz ergeben, was Unternehmen jetzt wissen müssen, wie sie sich vorbereiten können und welche Herausforderungen, aber auch Chancen entstehen können, das erfahrt ihr jetzt. Zu Gast habe ich zuerst Elke Hortmeier. Frau Hortmeier ist als Direktorin bei der Bremer Baumwollbörse verantwortlich für Außenpolitik und internationale Beziehungen. Und gleich im Anschluss daran spreche ich mit Volkmar Heer, dem Geschäftsführer und Leiter des Bereichs International der Handelskammer Bremen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Frau Hortmeier, herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, hallo Herr Felgendreher, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, sehr gerne. Frau Hortmeier, Sie sind als Direktorin bei der Bremer Baumwollbörse verantwortlich für Außenpolitik und internationale Beziehungen. Der also perfekt prädestiniert für unseren Podcast. Die Bremer Baumwollbörse hat ja eine sehr, sehr lange und traditionsreiche Historie, habe ich gesehen. Im nächsten Jahr steht sogar das 150. Jubiläum an. Wie fing damals eigentlich vor 150 Jahren alles an?
Im Prinzip ist die Geschichte der Baumwolle in Deutschland sehr eng mit Bremen verbunden. Also die ersten Baumwollimporte, die gingen auch tatsächlich nach Bremen durch die Auswandererschiffe. Also es war so, dass in der ersten großen Auswandererwelle, dass es da keine richtigen Passagierschiffe gab, sondern Frachtschiffe. Und Bremen hatte ohnehin schon Kontakte nach Nordamerika, sodass Auswanderer über die Schiffe nach Nordamerika fuhren. Leere Schiffe sollten natürlich nicht zurückfahren. Das heißt, es wurden Waren mitgenommen wie Baumwolle oder Tabak. Das bedeutete Lieferungen von Baumwolle nach Bremen. Dadurch wurde dann auch, beziehungsweise in diesem Zusammenhang, dann der Norddeutsche Lloyd gegründet, die große Reederei. Und dann hat sich ein großer, intensiver Baumwollhandel nach Bremen entwickelt. Also Hamburg war da viel später dran eigentlich. Und netterweise ist übrigens auch das Gebäude der Baumwollbörse und der Norddeutsche Lloyd vom selben Architekten gebaut worden, der Johann Georg Poppe.
Ja, sehr, sehr sehenswert da in der Innenstadt von Bremen. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte auf jeden Fall mal vorbeischauen.
Herzlich willkommen.
Nach demselben Gebäude, nach 150 Jahren.
Ja, ja, natürlich. Das ist unsere Heimat hier. Ja, direkt am Marktplatz, gegenüber sozusagen des Rathauses zwischen Parlament, Banken und Handelskammer.
Ja, wie hat sich denn die Rolle der Baumwollbörse im Laufe dieser 150 Jahren so verändert?
Da gibt es ein paar Grundlagen, die haben sich tatsächlich nicht verändert. Beziehungsweise sie sind etwas anders geworden. Aber unsere Hauptfunktion sind eigentlich die Überwachung der Handelsregeln des Baumwollhandels und die Überwachung der Qualität. Als die Baumwollhändler anfingen, größere Volumina zu handeln, hat man festgestellt, dass es tatsächlich ein Regularium braucht, das ein bisschen sich unterscheidet von normalen Handelsregeln. Weil Baumwolle ist eine Naturfaser, die wird gehandelt, wenn sie noch nicht mal gepflanzt wurde. Sie hat ganz bestimmte Qualitäten, die festgelegt werden müssen. Das heißt, das muss irgendwie überwacht werden. Das ist die Aufgabe der Baumwollbörse. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass wir eine international anerkannte Schiedsgerichtsstelle sind. Also diese beiden Funktionen, Handelsregeln in Form auch einer Schiedsgerichtsstelle und die Überwachung von Qualität der Baumwolle. Das war unsere Hauptaufgabe auch schon vor 150 Jahren und das ist es tatsächlich auch immer noch, nur dass wir wesentlich technischer geworden sind.
Ja, aber das, was sich so der Normalbürger unter einer Börse vorstellen würde, also ein Handelsplatz, das ist es nicht. Es ist kein Handelsplatz, wo die Baumwolle gehandelt wird.
Das ist tatsächlich irreführend, ja. Also ja. Börse, Marktplatz in dem Sinne schon. Wir sind Netzwerk, wir vermitteln, aber es ist keine Terminbörse mehr. Es gab mal eine, die ist 1972 eingestellt worden, leider.
Ja. Lassen wir mal den Rohstoff Baumwolle sprechen. Der hat ja im Laufe der Jahre auch einiges an Konkurrenz bekommen, ist aber auch irgendwie heute 2021 irgendwie nicht mehr wegzudenken aus dem Alltag bei uns, oder?
Zum Glück. Ja. Es ist tatsächlich einiges an Konkurrenzfasern dazugekommen, als die Chemiefasern entwickelt wurden. Die sind ja entwickelt worden, um Naturfasern nachzuahmen. Das ist ihnen auch verdammt gut gelungen, muss ich sagen. Da gibt es gute Qualitäten. Ist tatsächlich auch heutzutage so, dass der Markt bei über 70% Chemiefasern liegt, wenn man die Anteile anguckt. Also weltweit grob geschätzt 100 Millionen Tonnen Fasern, davon 70% Chemiefasern, Man-Made Fibers und 24% Baumwolle. Das ist aber immer noch konkret ausgedrückt, sind das 25, 26 Millionen Tonnen Baumwolle. Das ist sehr viel. Das heißt also auch, dass Baumwolle als Naturfaser, als größte Naturfaser weltweit immer noch eine unheimliche Bedeutung hat.
Ja, lassen Sie mal das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Nachhaltigkeit und Sorgfaltspflicht in Baumwolllieferketten und in den Lieferketten der Textilindustrie. Ich habe gesehen, dass weltweit rund irgendwie 250 Millionen Menschen mit der Herstellung von Baumwolle beschäftigt sind. In 80 Ländern, aber vorwiegend in Entwicklungsländern. Und da sind die Beschäftigten in der Textilindustrie noch nicht mal mit einberechnet. Und die ist ja sehr, sehr eng mit der Baumwollindustrie verbunden. Können Sie uns mal so einen Überblick geben über die Lieferketten der Baumwolle heutzutage und der Lieferketten der Textilindustrie?
Also Überblick über die Baumwolle, das ist sicher durchaus möglich. Bei der Textilindustrie, da wird es dann ein bisschen komplexer.
Wird schwieriger.
Ja. Also Sie haben richtig gesagt, 70 bis 80 Länder weltweit produzieren Baumwolle. Die größten, das sind definitiv China und Indien. Die konkurrieren immer so ein bisschen um den ersten Platz. Die Vereinigten Staaten, Brasilien, Pakistan, das sind so die ganz großen Länder, in denen Baumwollproduktion vorherrscht. Dann gibt es natürlich noch viele afrikanische Länder. Wir haben auch Australien, Israel. Also sie haben im Prinzip eine Riesensammlung an Ländern weltweit, international, alle so ein bisschen um den Äquator herum versammelt. Es gibt große baumwollverarbeitende Länder. Dazu gehört auch wieder China. Dazu gehört Bangladesch, Vietnam. In europäischen Regionen ist es leider so ein bisschen weniger geworden, die Erstverarbeitung. Also die Textilindustrie ist tatsächlich nach Asien gewandert, vor mehr als 30 Jahren schon, 40 Jahren. Bei der textilen Kette ist dermaßen komplex, was wohin wandert, welches Garn in welches Gewebe wandert, die Färberei, die Konfektion, die Ausrüstung, die Accessoires, das ist sehr, sehr unübersichtlich. Und das ist auch natürlich dann eine Herausforderung für die Lieferkettengesetze, die uns bevorstehen.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Da tut sich jetzt einiges. Ich meine, die Textilbranche wurde ja schon vor einigen Jahren sehr, sehr direkt ja auch mit den Missständen in der Lieferkette konfrontiert, auch sehr medienwirksam, das ist ja sehr, sehr gut dokumentiert. Aber seitdem hat sich schon einiges getan. Was hat sich aus Ihrer Sicht denn so seit den letzten großen Skandalen oder Zwischenfällen eigentlich getan in der Lieferkette der Textilindustrie?
Wenn ich über die Gründung des Textilbündnisses zum Beispiel spreche, wenn wir uns das mal angucken, 2014, das wurde ja von Minister Müller im Anschluss an das Unglück in Rana Plaza ins Leben gerufen. Da wurde jetzt speziell in Deutschland wurde eine riesige große Arbeitsgruppe, ein großes Netzwerk von Textilern, Politikern und NGOs zusammengerufen, um sich Gedanken zu machen über Verbesserungen in der textilen Kette. Und da ist einiges passiert, weil es zum ersten Mal überhaupt geschehen ist, dass sich so viele Leute aus verschiedenen Stufen der Textilkette zusammengesetzt haben und erstmal erkannt haben, was macht ihr eigentlich? Wir am Ende beziehungsweise am Anfang der Textilkette mit unserem Rohstoff Baumwolle wussten jetzt gar nicht so genau, was die Ausrüster, was die Konfektionäre, was die Einkäufer der großen Firmen, was die eigentlich konkret für Verantwortung tragen. Viele von den Textilern, von den Einzelhandelsunternehmen hatten keine Ahnung über den Rohstoff Baumwolle. Also da wurden Welten erkundet und da ist sehr, sehr viel Annäherung passiert und es sind viele Probleme, die damals entstanden, auch schon gelöst worden. Und man hat sich gegenseitig sehr helfen können. Also wenn ich mal auf die Baumwolle zu sprechen kommen darf, da sind wir schon vor Textilbündnisgründung relativ weit gewesen, was Nachhaltigkeit angeht. Es gibt viele Projekte, die Nachhaltigkeit fokussieren, die sich bestimmten Aspekten von Nachhaltigkeit verschrieben haben und die auch schon vor 10, 15, 20 Jahren angefangen haben, ihre Projekte zu verwirklichen. Also da ist sehr viel los. Das heißt, wir konnten mit Baumwollprojekten im Textilbündnis schon sehr weit kommen, sehr viel darstellen und auch sehr viel helfen.
Ja.
Also da ist sehr viel passiert. Was auf jeden Fall sicher als Ergebnis noch dasteht, ist diese Bewusstseinsbildung, auch in der textilen Kette von oben bis unten rauf, dass man viele Dinge auch anders machen kann, als man sie in den letzten 30 Jahren gemacht hat. Und dass die Öffentlichkeit großes Interesse daran hat, was in der Produktion passiert. Wachsendes Interesse.
Was war der Auslöser dafür, dass die Baumwollindustrie da schon Schritten schneller war oder ein bisschen weiter war oder das schon früher erkannt hat?
Wenn Sie zum Beispiel Bio-Baumwolle angucken, die gibt es seit den 80er Jahren. Das ist ein sehr, sehr altes Projekt. Sie haben, ich vermute mal, so in Gesprächen mit Farmern, mit Händlern, bekommt man das immer wieder mit. Baumwolle ist ein Naturprodukt. Sie haben Bauern. Und diese Bauern, diese Farmer, die haben jeden Tag mit ihren Produkten, mit ihrem Acker, mit ihrer Familie zu tun. Zum Teil ist das industriell geprägt, sehr technisch. Zum Teil ist das in Entwicklungsländern auch sehr, sehr kleinbäuerlich. Ist eine gute Mischung. Aber die haben alle das Bedürfnis, die Umwelt nicht zu schädigen und B, Geld zu verdienen. Das heißt, wir müssen eine gute Mischung aus beiden haben. Das ist ja auch das Gesetz der Nachhaltigkeit. Man muss die Umwelt beachten, man muss soziale Belange beachten und man muss davon leben können. Ja. Das sind im Prinzip Grundvoraussetzungen, die in der Landwirtschaft schon gegeben sind. Da, aus diesem Grunde, gibt es schon relativ lange Bemühungen, sich da zu verändern.
Und mit der Einführung des Lieferkettengesetzes, was jetzt gerade so seinen Weg nimmt und auch noch irgendwie vor dem Sommer verabschiedet werden soll, wenn die Ansprüche nochmal einen Ticken höher geschraubt, was sind denn so die ersten Reaktionen jetzt von den Unternehmen, die Sie vertreten da im Markt momentan? Was hören Sie so, wenn Sie mal Gespräche führen mit den betroffenen Unternehmen?
Also sowohl im Textilbündnis, in unseren Gruppen, die wir da tatsächlich noch betreiben, als auch auf unserer Baumwolltagung, als auch in ganz normalen Gesprächen, ist das unglaublich gemischt. Das reicht von wurde auch mal Zeit bis zu völlig unrealistisch, wirtschaftsfern, wie sollen wir das machen? Es ist wirklich eine
weites Spektrum.
Eine unglaubliche Mischung, die wir da haben.
Was kann denn die Baumwollbörse konkret leisten, um da irgendwie auch beratschlagend zur Seite zu stehen und den Unternehmen dabei behilflich zu sein, diese Situation zu meistern?
Was wir machen werden, ist unsere Unternehmen zu beraten hinsichtlich der Auslegung dieses Gesetzes. Also wir sind gerade dabei, wir sitzen auch mit unseren befreundeten Verbänden, die da in Berlin sich intensiv damit beschäftigen, zusammen, welchen Einfluss dieses Gesetz überhaupt haben wird. Das ist alles sehr schwer abzuschätzen. Das heißt, da müssen wir gucken, wie wir unseren Mitgliedsunternehmen helfen können, zum Beispiel beim Thema Transparenz in der Lieferkette. Also das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir dieses Gesetz angucken, für viele Firmen, das betrifft auch Nicht-Textiler, diese Herausforderung, seine Lieferkette zu kennen. Viele, das haben wir auch in der Diskussion gemerkt, viele Unternehmer, die sagen dann, ich kenne meine Lieferkette nicht bis zum Ende. Das geht auch gar nicht, weil ich habe x-tausend Lieferanten, ich kaufe ein, ich kaufe fertig konfektionierte Bekleidung ein zum Beispiel. Keine Ahnung, wo die herkommt, kann ich nicht realisieren. Das betrifft auch andere Produkte außerhalb Textil. Das sind dann Herausforderungen, nennen wir es mal, die wir ein bisschen lösen können, indem wir zum Beispiel helfen, mehr Transparenz und Nachverfolgbarkeit bei der Baumwolle einzuführen. Es gibt viele Projekte, womit man Baumwolle nachverfolgbar machen kann, gibt es schon oder werden auch noch entwickelt. Und das ist ein erster Schritt, um am Anfang der Lieferkette eine gewisse Transparenz zu ermöglichen.
Sind da alle Unternehmen mehr oder weniger im selben Boot, dass alle so eine schlechte Sichtbarkeit haben oder sind einige schon wesentlich weiter, von denen man vielleicht lernen könnte?
Ja, da gibt es große Unterschiede. Es kommt auch immer auf die Größe des Unternehmens an und auf das Volumen, mit dem man handelt oder das man verkauft. Es gibt Unternehmen, die haben eine sehr überschaubare Lieferkette. Die haben vielleicht sogar eine Wertschöpfung in Europa. Das ist dann relativ einfach und gut zu überschauen. Dann gibt es welche, die sind weltweit aufgestellt und die haben x-tausend Lieferanten und die müssen dann noch ein bisschen genauer hingucken. Wenn wir jetzt das Beispiel zum Beispiel, wenn wir nennen die Bio-Baumwolle, ist ja immer sehr, sehr begehrt in der Diskussion und ist ein ganz kleiner Bereich in der Baumwollproduktion, aber sehr erfolgreich im Bereich Nachverfolgbarkeit. Da gibt es die Bio-Baumwollproduktion, es gibt Zertifikate, die weitergereicht werden, Transaktionszertifikate, die über die ganze Kette hin weitergereicht werden kann, sodass man tatsächlich nachverfolgen kann, wo kommt die Baumwolle her, wie wurde sie verarbeitet. Also man hat so eine lückenlose Übersicht über die einzelnen Stufen. Das ist in diesem kleinen Bereich möglich. Ob es sich als massentauglich erweisen würde, müsste man dann mal gucken. Aber da ist auf jeden Fall schon einiges passiert. Und im Massenbereich, da gibt es total interessante Projekte, die alle zum Beispiel entweder mit Blockchain zu tun haben oder aber mit Isotopenanalyse, wie auch immer, mit irgendwelchen Tracern, die in der Verarbeitung aufgesprüht werden. Da gibt es tolle Projekte.
Ja, haben Sie das Gefühl, dass da die Innovationsfreudigkeit größer geworden ist aufgrund der Tatsache jetzt? Oder?
Nee, die war schon vorher da.
Die war schon da? Okay.
Aber jetzt wird es gepusht. Aber die Innovation, der Forscherdrang, der ist eigentlich immer da.
Nochmal zurückzukommen auf die Treiber des Ganzen. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, über den Gesetzgeber, über Lieferkettengesetze, so ein Treiber von dieser Sichtbarkeit und dieser Nachhaltigkeit in Lieferketten. Aber das andere Element hatten wir auch ganz kurz angesprochen schon, sind die Konsumenten. Welche Rolle spielen die Konsumenten, dass sie wirklich wach werden und wirklich das auch einfordern und wirklich auch mit ihrem Geldbeutel sozusagen entscheiden, für welche Produkte sie sich entscheiden?
Das ist eine gute Frage. Die stellen wir uns auch sehr, sehr häufig. Und die haben wir uns auch im Textilbündnis in den Diskussionen ständig gestellt. Da gibt es mittlerweile relativ viele Umfragen, die sich alle widersprechen. Die einen sagen, der Kunde möchte gerne Nachhaltigkeit und er ist bereit, dafür zu bezahlen. Die anderen sagen, nö, Nachhaltigkeit steht am Point of Sale, an Platz 14. Das eigentlich Wichtige, das ist die Farbe, der Preis und ob es passt. Was im Endeffekt da tatsächlich passiert, das muss man dann gucken, wenn man sich die Verkaufszahlen ansieht. In den letzten Jahren war es so, dass Nachhaltigkeit durchaus gekauft wurde, aber nicht vorherrschend. Vorherrschend sind preisbewusste Entscheidungen, Kaufentscheidungen. Und in diesen Diskussionen haben wir auch gerne die Frage gestellt, glaubt ihr wirklich, dass der Kunde am Point of Sale, also im Laden, das Thema Menschenrechte im Kopf hat? Oder dass er sich über Umweltzerstörung Gedanken machen möchte? Oder möchte er einfach ein schönes Kauferlebnis haben? Das sind so Dinge, die haben wir auch noch nicht geklärt. Ich glaube, das ist sehr vielschichtig. Und ob sich das jetzt tatsächlich auch so umsetzt, ob der Kunde für Bemühungen der Textilindustrie wirklich viele Dinge zu sichern und nachverfolgbar zu sichern, das kostet ja Geld, ob er dafür dieses Geld auch auf den Tresen legt, das wissen wir nicht.
Wie groß ist das Preispremium von Öko-Baumwolle im Vergleich zu konventioneller Baumwolle als Rohstoff jetzt?
Sie haben einen Unterschied zwischen, es kommt immer darauf an, aus welchem Land Sie sind, aus welchem Land Sie die Baumwolle einkaufen. Das reicht von einigen wenigen Prozent bis 50% Aufschlag.
Ah ja, okay.
Und das muss auch sein, weil der Anbau von Bio-Baumwolle wesentlich komplexer ist. Er ist anstrengender, Sie haben mehr Handarbeit, Sie haben viele Auflagen, dürfen bestimmte Inputs nicht benutzen, dürfen keinen chemischen Dünger benutzen, dürfen keine Insektizide benutzen. Sie müssen Ihre Landwirtschaft völlig umstellen, Sie müssen lernen, ganz anders Landwirtschaft zu betreiben. Und alles, was sie sonst noch so anbauen, also der Baumwollbauer baut ja alles Mögliche an, nicht nur Baumwolle, das ist dann auch alles Bio und das müssen sie verkaufen, brauchen Abnehmer. Das ist ein wirtschaftliches Risiko. Und all das kommt dazu und deswegen muss der Baumwollfarmer, der Bio anbaut, ein bisschen mehr Geld bekommen.
Ja, glauben Sie, dass jetzt nach Einführung dieser Lieferkettengesetze sich der Sourcing-Markt substanziell verschieben wird? Das heißt, werden Unternehmen aus Deutschland zum Beispiel sich auf andere Sourcing-Märkte spezialisieren und ihren Einkauf entsprechend umschiften, um das Gesetz einhalten zu können?
Ich denke, es wird sowohl das eine als auch das andere passieren. Dass sich einige Unternehmen etwas umstellen und andere wiederum völlig anders reagieren. Also es besteht auch ja die Gefahr, das hat der Dachverband in Berlin, Textil und Mode, mal in die Diskussion gebracht, dass eventuell Unternehmen, um die Problematik des Lieferkettengesetzes zu umgehen, auch bestimmte Länder völlig umgeht. Ja. Das kann natürlich auch passieren, aber ich denke eigentlich müssen wir abwarten, wie sich das entwickelt. Sehen, ja. Also das kann man überhaupt gar nicht voraussagen.
Frau Hottmeier, vielen Dank für das interessante Gespräch heute und Ihre Einblicke in das spannende Thema Lieferkettengesetz. Ich wünsche Ihrer Branche auf jeden Fall schon mal viel Erfolg bei der Umsetzung, wenn es dann soweit ist.
Ich danke Ihnen.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
So, das war das Gespräch mit Frau Hottmeier von der Bremer Baumwollbörse. Bleibt dran, denn jetzt folgt das Gespräch, das ich mit Volkmar Herr von der Bremer Handelskammer geführt habe. Hallo Herr Herr, herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, vielen Dank, dass Sie mich da jetzt dazugeschaltet haben.
Sehr gerne.
Ist ja ein spannendes Thema.
Auf jeden Fall. Herr Herr, Sie haben ja das Gespräch, das ich mit Frau Hottmeier von der Bremer Baumwollbörse geführt habe, verfolgt. Und Sie sind als Leiter des Geschäftsbereichs international bei der Handelskammer Bremen ja auch sehr, sehr dicht dran an diesem Thema Lieferkettengesetz. Und besonders wie Unternehmen sich jetzt mit den Auswirkungen auseinandersetzen müssen. Können Sie uns vielleicht mal so zwei konkrete Punkte nochmal aus diesem Sorgfaltspflichtengesetz rauspicken, die betroffene Unternehmen Ihrer Meinung nach jetzt wirklich deutlich zu spüren bekommen?
Ja, wir haben ja eben in dem anderen Gespräch eben auch schon mitbekommen, wie komplex die ganze Situation ist. Ja, und ja. Wenn Sie jetzt sagen, aus dem Sorgfaltspflichtengesetz mal eben zwei Punkte rausgreifen, dann würde ich jetzt immer sagen, alle Unternehmen, die gerade KMU sind und nicht in den unmittelbaren Anwendungsbereich fallen, die sollten einmal überlegen, bin ich ein unmittelbarer Zulieferer von einem Großunternehmen, was direkt angesprochen ist in dem Unternehmen, oder bin ich ein mittelbarer Zulieferer? Mhm. Also in dem Augenblick ist man schon ein Stückchen weiter, wenn man das rausgefunden hat, weil man dann drüber nachdenken muss, je nachdem, was dabei rauskommt, was mache ich denn jetzt? Ja, also das ist erstmal der allererste Ansatz dazu. Und das Gesetz unterscheidet eben auch zwischen den unmittelbar Betroffenen, das ist schon angesprochen, 3.000, 1.000, das wird aber weitergehen. Also früher wurde ja auch mal von 500 gesprochen. Wenn so ein Zug erstmal im Gang ist, kann man von ausgehen, die Zahlen sinken dann noch weiter, auch vielleicht auch auf europäischer Ebene. Und dann wird immer von, gerade bei den Lieferketten eben davon gesprochen, also da zu den Lieferketten gehört der eigene Machtbereich eben und die Mittel, und unmittelbaren Zulieferer. Und das ist erstmal die erste spannende Frage aus meiner Sicht.
Ja, und da werden ja ganz, ganz wenig Unternehmen zu dem Schluss kommen, dass sie nicht betroffen sind. Ne? Also irgendwie ist ja jeder ein Teil von einer großen globalen Lieferkette. Es gibt da kaum Unternehmen, die irgendwie komplett auf einer Insel unterwegs sind sozusagen.
Ja, das in der Tat, das versucht man sich immer so vorzustellen, wer ist eigentlich ganz draußen?
Ja.
Ja, man denkt ja oft dann immer so ganz banale Dinge. Ja, mein Friseur vielleicht, ja, wenn er sicher ist, dass seine Scheren auch irgendwie vielleicht, dass er die vielleicht sogar selber hergestellt hat und selber kein Dienstleister ist für ein Großunternehmen. Ja, dass er den Leuten da immer vielleicht, weil es ein Fernsehstudio ist, die Haare noch frisieren muss oder so. Ja, also, aber wenn, dann ist er vielleicht draußen. Ja, aber es kann eben, wenn man, gerade auch wenn man unmittelbarer Zulieferer ist, es kann eben jeder sein. Man denkt erstmal daran, ja, das sind doch Industrieunternehmen, das sind natürlich alle Groß- und Außenhändler, die betroffen sind, die ganzen Waren eben handeln und oft eine sehr große Breite haben auf der einen Seite, aber es können eben Dienstleister sein. Also wenn man ein Callcenter betreibt und womöglich sich dann auch noch auf Dienste aus anderen Ländern stützt, ja, Indien oder so, dann wird's schon spannend. Was ist, wenn man eine Kantine betreibt? Ja, also was ist, wenn man selber als Dienstleister Putzdienste anbietet? Oder eben Logistik. Was ist, wenn Sie mit vielen Fahrern aus aller möglichen Herren Länder unterwegs sind und die auf Ihrer Payroll haben? Ne? Also schon wird das sehr spannend und dann sind Sie also ein Target, wenn Sie da unmittelbarer Zulieferer sind, weil Sie werden von Ihren Großunternehmen, von Ihren Großabnehmern irgendwann hören. Ja, also die kommen schon auf Sie zu und man sollte dann vorbereitet sein darauf.
Also es gibt kaum eine Branche, die also nicht davon betroffen ist, mit anderen Worten.
Also mir fallen jetzt, ich könnte jetzt gar nicht sagen, nee, seien Sie da mal ganz ruhig. Also ich sag mal, es gibt natürlich in Branchen generell, ich sag mal Gaststättenbereich, wenn Sie, da gibt's so die typisch lokal sind Branchen, die, wo man sagt, ja komm, jetzt sag mal ganz ruhig, nicht zu aufgeregt werden, notfalls mal auch mit uns in der Kammer sprechen, sag mal, kann ich das Ganze jetzt einfach erstmal durchwinken oder wie muss ich damit umgehen?
Ja.
Aber mir fallen jetzt nicht so viele Branchen ein, wo man von vornherein sagen kann, man ist eigentlich erstmal gar nicht betroffen davon.
Ja, und vor allem nicht in dem Geschäftsbereich, den Sie verwalten, international bei der Handelskammer Bremen, da sind wahrscheinlich 100% der Unternehmen betroffen.
Ja. Ja, wir haben natürlich alle die Unternehmen, die in irgendeiner Form über die nationale Grenze hinausgehen. Nicht? Ja. Aber dieses neue Gesetz, das findet ja auch Anwendung innerhalb Deutschlands. Das muss man ja auch immer sehen.
Ja. Und Ihnen fallen ja sicher auch einige Unternehmen ein, die nachhaltiges Lieferkettenmanagement schon weit vor dieser Gesetzesinitiative gelebt haben. Glauben Sie, dass das neue Gesetz jetzt dazu beiträgt, die unternehmerische Verantwortung nochmal zu stärken und zu fördern?
Also es gibt in der Tat, es gibt ja viele, die längst das auch ziemlich systematisch betrieben haben und die eben auch das zu ihrem Geschäftsmodell gemacht haben, allen voran eben auch ganz große. Und dann gibt es eben viele, die das in irgendeiner Form gemacht haben, vielleicht nicht so methodisch, wie das vom Gesetz jetzt auch vorgegeben werden. Ja, die also, wenn die das jetzt nachprüfen würden, auch mit Hand der Methode, dann würden die dazu kommen, okay, wir haben es eigentlich schon im Griff, wir müssen das nur noch irgendwie dokumentieren.
Ja.
Für diejenigen, verstehen Sie, wenn die menschenrechtliche Risiken einschätzen müssen und dann sagen, ja, ich kriege es ja schon hin, da haben sie eigentlich wenig Zusatzgewinn. Ja, also für die Menschenrechte, wenn Sie das so fragen, wozu führt das eigentlich?
Ja.
Und die anderen, ja, bei denen könnte es vielleicht gelingen, ja, aber die werden sich auch und viele andere, aber auch zu denen, die vorher schon genannt worden ist, da muss man sich eben gucken, wie werden die drauf reagieren, ziehen die sich vielleicht sogar teilweise aus schwierigen Märkten in Drittländern zurück, weil sie das Risiko gar nicht so managen wollen. Mhm. Das kann durchaus sein, ja. Also das vielleicht auf diesen Aspekt mal bezogen. Ich glaube, es bringt für Unternehmen, die längst unterwegs sind und da jetzt schneller als andere unterwegs sind, bringt es natürlich einen gewissen Wettbewerbsvorteil. Das muss man sehen. Ja, und den wollen die natürlich auch gerne schöpfen. Das ist völlig legitim, ja, diesen Wettbewerbsvorteil auf die Straße zu bringen. Und deshalb wird von vielen Unternehmen, die gerade die größeren sind und auch schon das methodisch voll durchgezogen haben, die sprechen sich oft auch dafür aus, dass es so eine gesetzliche Grundlage gibt. Weil in dem Augenblick wird dieser Vorteil auch zementiert. Ja, das muss man so sehen. Während die anderen, die jetzt noch nicht so gut vorbereitet sind, aber sagen, ja, wieso, ich bin doch hier ein ordentlicher bremischer Kaufmann, sage ich mal so. Kann mir doch morgens in den Spiegel gucken, ich verstehe das gar nicht. Für die ist das eine zusätzliche Herausforderung. Ne?
Ja, und nochmal zurück zu diesen kleineren. Also das Einhalten von Menschenrechten und Umweltstandards in so einer langen, komplexen Lieferkette erfordert ja auch mal den Austausch und den Zugriff auf Informationen. Wie könnte das aus Ihrer Sicht aussehen? Was ist so eine praktikable Lösung, die auch für kleine oder mittlere Zulieferbetriebe funktionieren könnte?
Ja, der Zugriff in der Tat, der Zugriff auf die Informationen und stabile Informationen ist gerade für die kleinen und mittleren Unternehmen ein Riesenproblem. Ja. Nun sind die ja nicht automatisch jetzt von diesem Gesetz betroffen, nicht? Also die werden angesprochen werden von ihren großen Abnehmern. Wie gesagt, man muss selber darauf vorbereitet sein. Da muss man sich Quellen suchen, die ziemlich sicher sind. Also erstmal muss man natürlich selber seinen Erkenntnishorizont aufgestellt haben und den möglichst breit aufgestellt haben, um sensibel zu werden für etwas, wo man so sagt, da habe ich früher eigentlich nie drüber nachgedacht. Mhm. Ja, dass man das wahrnimmt, wenn man das auch in der Presse wahrnimmt zum Beispiel. Aber dann braucht man eben stabile andere Erkenntnisquellen. Und da gibt es, das ist ja ein allgemeines eben Phänomen, dass diese Methodiken sich entwickeln, da gibt es Hilfsquellen auch. Ja, die sind auch längst installiert, wo man, die kann man einsetzen, auch als KMU, um zu gucken, also ich bin in der Branche, ich bin mit dem Produkt, ich bin in dem Land unterwegs, ist da was? Da gibt es erste Ansätze, um darauf hinzukommen. Wo wir von Seiten der Wirtschaft immer gesagt haben und wo ich finde, dass es eben vielleicht auch noch nicht vollständig dann sozusagen durchdekliniert worden ist, die Wirtschaft braucht da noch mehr Hilfe bei verbindlichen Informationen. Ja, also das Gesetz sieht jetzt vor, dass die Aufsichtsbehörde, das BAFA, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, dass das Handreichungen rausbieten soll. Also mir würde da was ganz anderes vorschweben, dass nämlich Unternehmen eine Art verbindliche menschenrechtliche Auskunft beantragen können, ne, bei dieser Aufsichtsbehörde. Das ist bisher so nicht vorgesehen. Das kennen wir aus anderen Bereichen des Außenwirtschaftsrechts auch. Damit man, die Unternehmen wollen ja nicht nichts machen. Die sagen bloß, Leute, ich muss was haben, was ich einpreisen kann. Ja. Darum geht's immer.
Ja.
Also das heißt, wenn ich dann was Verbindliches habe, auf das ich mich erstmal stützen kann, bin ich schon ein Stück weiter. Und da ist aus meiner Sicht noch viel Luft nach oben drin, auch in diesen gesetzlichen Regelungen.
Ja, Frau Hortemeyer hat ja auch schon erwähnt, dass der Informationsbedarf bei den Unternehmen momentan besonders hoch ist. Haben Sie vielleicht noch ein paar Tipps für uns, wo Unternehmen Infos sowohl zur Rechtslage als auch zu dieser praktischen Umsetzung bekommen können?
Also Sie finden die im Internet, aber natürlich auch bei uns in der Handelskammer. Also wir fliegen da eine Webseite, wo wir die wichtigsten Links überhaupt erstmal angegeben hat, damit man sich mit dem Thema beschäftigen kann. Da kommt man von da aus auch eben auch auf andere Plattformen, auch auf diese Informationsplattformen. Gibt verschiedene, auch von der Bundesregierung gibt es so ein Helpdesk, der organisiert wird. Was Sie machen können, Sie können uns immer ansprechen, weil wir wollen gerne als Kammer eben auch auf der Höhe sein, um zu gucken, wie muss man das Gesetz unter Umständen eben auch nochmal weiter feintunen, auch in Zukunft. Was können wir von Seiten der Wirtschaft dafür sinnvolle Vorschläge machen? Deshalb wollen wir gerne auch mit allen betroffenen Unternehmen in Kontakt bleiben. Wir haben da eine Kollegin, die sich da reingearbeitet hat und sich immer weiter reinarbeitet. Die kann man auch fragen, ich sag mal, unter dem Motto, wir reden Sie klarer. Ja, also das kann man, da stehe ich notfalls auch mit zur Verfügung. Also wir können Unternehmen dabei helfen, sich auch überhaupt erstmal klar zu reden, damit sie selber wissen, wie groß ist eigentlich der Berg, der da vor ihnen steht, und was schaffen sie vielleicht allein und wo brauchen sie auch vielleicht auch externe Hilfe durch Dienstleister. Ja, also da können wir weiterhelfen. Und was wir außerdem natürlich machen, und das schon jetzt schon seit Jahren, anfangs mit Verhalten im Nachfrage, unterdessen deutlich spüren. Sind natürlich, dass wir Seminare und Webinare anbieten, um sowas auch durchzusprechen. Da sind Experten mit drin, das sind auch teilweise gute Dienstleister, die längst lange Jahre Erfahrung in dem Geschäft haben und wo man dann eben mal am Tisch zusammensitzt, zurzeit virtuell, aber später auch mal wieder physisch, wo man sich über diese Problematiken eben austauschen kann.
Ja. Ja, perfekt. Da lasse ich auf jeden Fall nochmal einen Link dazu in den Shownotes, dann können Leute sich hier entsprechend schlau machen. Ja. Hervorragend. Herr, vielen Dank für das Gespräch heute. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich danke Ihnen. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao. So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast zum Thema Lieferkettengesetz. Ich hoffe, ihr habt einiges aus diesen Gesprächen mitnehmen können. Wer weitere Fragen hat oder Hilfe sucht zum Thema Lieferkettengesetz, darf sich gerne an das Team International und den dort ansässigen Business Scout für Entwicklungszusammenarbeit in der Handelskammer Bremen wenden. Die Handelskammer Bremen verfolgt die aktuellen Themen rund um das Thema Lieferkettengesetz und berät Unternehmen aus Bremen und Bremerhaven in Einzelberatungen oder auch Veranstaltungen und Seminaren zu sämtlichen CSR-Themen. Ebenfalls bietet sich die Kontaktstelle Lieferketten als Ansprechpartner an. Die wurde vom Bundeswirtschaftsministerium initiiert und von der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa und der Handelskammer Bremen ins Leben gerufen. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. So, ich verabschiede mich für heute und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Am besten ihr folgt oder abonniert den Podcast, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.